Vorsicht! Ansteckende Gesundheit. Der Podcast von und mit Natalie Baranauskas.
So, heute ein spannendes Thema und ich glaube tatsächlich, es ist ein Problem von vielen Erwachsenen, aber da können wir vielleicht am Schluss dieses Podcasts nochmal drüber sprechen. Es geht heute im Prinzip um ADHS und du hast so eine schöne Überschrift, verrückt nochmal, aufmerksam anders mit ADHS. Und ja, wie merkt man das erstmal?
Das kommt jetzt darauf an, in welchem Alter du das meinst. Also wir können da schon ganz früh einsteigen. Junge Eltern, die vielleicht ihr erstes Kind haben und sich natürlich über sowas noch gar keine Gedanken machen, da könnte man auch schon solche vielleicht Vorboten erkennen. Ja, ich will da jetzt auch nicht irgendwas schwarz malen oder so, aber es gibt so ein paar Sachen, gerade wenn man vielleicht weiß, dass sowas schon mal in der Familie vorkommt, könnte man da einfach mal hinschauen. Ich kann das vielleicht einfach mal erzählen, was ich da so für Beobachtungen gemacht habe. Ja. Im besten Falle wird ein Kind ja gestillt, sage ich jetzt einfach mal so. Manchmal klappt es ja auch nicht, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein gestillter Säugling und du hast jetzt dieses Neugeborene sozusagen, das da ganz hastig und unkoordiniert saugt und sich oft verschluckt, viel Luft schluckt, vielleicht sogar auch oft spuckt, also häufiges Erbrechen zeigt, auch späterhin, ne, wenn es nicht mehr gestillt wird, sondern im Kindergartenalter, Kinder, die häufig erbrechen oder auch ja, Kinder, die so einen schwankenden Appetit haben, mal haben sie einen riesen Bärenhunger und dann sagen sie wieder, oh nee, ich kann einfach nichts essen, ich mag heute nichts oder so. Das sind auch so typische Sachen, die haben auch gar keine Zeit oft zu essen, ne? Die sind so ganz ständig in Action und ständig sind die am Rumrennen von hier nach da. Oft sind die Eltern dann so, ja, das ist doch süß, der macht doch dies und das. Und das ist sowieso immer sowas mit dem, der oder die ist doch süß. Da muss man immer mal hingucken, was da so dahinter steckt, weil ich mich ja auch viel mit so Neurophysiologie beschäftige. Das heißt, es gibt ja so Meilensteine in der Entwicklung und es gibt einfach ganz viele Reflexe, die so im Laufe des ersten Lebensjahres abgebaut sein sollten. Also es kennt man so dieser Moro-Reflex zum Beispiel, gibt es dann auch beim Kinderarzt immer diese typischen Untersuchungen, dass man das Kind dann so ein bisschen nach vorne fallen lässt und es reißt dann die Ärmchen so auseinander. Das ist dieser Moro-Reflex. Und sowas baut sich ab, natürlicherweise. Das sollte so sein. Es gibt aber die Beobachtung, dass solche Reflexe dann noch bestehen bleiben, sagt dann diesen persistent. Also die sind immer noch da, obwohl sie nicht mehr da sein sollten. Und das sind zum Beispiel so Hinweise darauf, dass da irgendwas mit der zentralen Koordination nicht stimmt. Da kann man schon mal hingucken, was funktioniert da nicht richtig oder könnte es sogar in Richtung ADS oder ADHS später, das erkennt man ja meistens dann erst später, laufen. Ja, also auch Kinder, die, wenn die Eltern dann so sagen, ah ja, der rennt ständig gegen die Tür oder der fällt immer hin, das sieht immer so süß aus, wenn der dann hinstolpert, der tut sich ja nichts, aber dauernd fällt er hin. Das sind so untypische Bewegungsmuster, die dann auch schon wieder so ein bisschen darauf hinweisen könnten. Oder auch sprachliche Entwicklung. Ne? Wenn so ein Kind so eine verzögerte sprachliche Entwicklung hat und gerade wenn es das erste Kind ist und die Eltern das nicht von irgendjemandem gesagt kriegen, wissen sie ja nicht unbedingt, dass es so nicht sein sollte. Ne? Also da im besten Falle kriegen sie dann vielleicht sogar noch ein Rezept für eine Logopädie oder eine Ergotherapie. Aber wenn sie da nicht an die richtigen Leute geraten, sagt ihnen das auch niemand. Deswegen ist es immer so wichtig, dass man vielleicht einfach schon guckt, was gibt es vielleicht schon für frühe Anzeichen, dass ich da schon ein bisschen hinschauen kann.
Was habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich das früh erkenne? Kann ich etwas tun?
Ja, was kann ich tun? Also wenn ich das erkenne, kann ich mich natürlich schon mal zum einen belesen oder mit Leuten besprechen, die sich vielleicht mit sowas auskennen. Und dann kann ich natürlich zum Beispiel bestimmte neurophysiologische Übungen machen. Da gibt es zum Beispiel die Rotatherapie, das mache ich auch. Da werden eben spezielle Rotationsübungen gemacht, die dann wieder auf die zentrale Koordination sozusagen im Gehirn wirken und diese Reflexe, die dann eben noch da sind, zum Beispiel wieder abbauen. Damit kann man sowas schon mal in die richtige Bahn lenken. Und ich kann natürlich ja dann ab einem bestimmten Alter auch Logopädie machen, Ergotherapie machen. Ich kann darauf achten, dass ich einfach einen ganz geregelten Ablauf habe. Also solche Kinder, die so ein bisschen so Verhaltensauffälligkeiten zeigen, für die ist immer ganz wichtig, dass sie so einen strukturierten Tagesablauf haben. Das zeigen die nicht unbedingt, aber das ist wichtig, ja, dass sie wissen, okay, das und das kommt dann und dann ungefähr auf mich zu, dann essen wir, das ist dann so, dann sitzen wir alle am Tisch. Von dann und bis dann darf ich spielen, da kann ich machen, was ich möchte. Also bestimmte Regeln, das heißt nicht, dass die jetzt eingeschränkt werden sollen, sondern die müssen wissen, woran sie sich halten können und halten sollten, damit sie so eine Struktur, so einen Plan haben sozusagen.
Und da werde ich jetzt ja ganz hellhörig als Medienmensch. Das wird ja immer schwieriger, weil wenn ich überlege, was heute alles auf uns einprasselt und insbesondere Kinder und Jugendliche mit Social Media, mit TikTok und wie die Dinge alle heißen, das ist ja extremst kontraproduktiv.
Extremst. Und was ich so erschreckend finde, die Eltern wundern sich dann teilweise noch. Also ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, aber wenn ich das so sehe, ich wohne hier gegenüber vom Kindergarten und es ist so häufig so, dass ich Eltern sehe, die haben dann vielleicht noch ein jüngeres Geschwisterchen dabei, das Kind sitzt im Kinderwagen, also das Jüngere, kann sich noch nicht artikulieren, ist noch zu klein und sitzt aber von der Mutter abgewandt in diesem Kinderwagen, sodass es die Mutter gar nicht angucken kann. Und die Mutter läuft mit einer Hand schiebend hinter diesem Wagen her, in der anderen Hand hat sie das Handy. So, das heißt ja, die machen das zu Hause auch so, die Eltern. Ich meine, wir haben alle das Handy in der Hand, aber wenn ich so ein Neugeborenes habe und das sieht, die Kinder nehmen ja viel mehr auf, als wir zu denken vermögen. Ja? Die speichern das ja alles ab, die sind ja auch schon reizüberflutet, auch in dem Alter. Und wenn ich nie Zeit habe und wenn ich Zeit habe, immer diesen Kasten in der Hand habe, brauche ich mich ja auch nicht wundern, wenn das für die Kinder ganz normal wird, dass sie sich im Kindergarten oder spätestens, wenn sie aus dem Kindergarten nach Hause kommen, auch an so ein Gerät setzen wollen. Das ist ja das, was in der Umwelt passiert. Deswegen kann ich mich oder brauche ich mich da als Eltern nicht wundern, wenn ich das dem Kind so vormache. Und da kann ich echt nur an die Eltern appellieren. Macht euch einen Plan. Von dann bis dann benutze ich von mir aus das Handy und ansonsten verbannt das Ding, weil es wird den Kindern so vorgemacht. Die kriegen das sowieso schon überall mit, dann müssen sie das nicht zu Hause auch noch. Die Leute sitzen mit den Handys am Essenstisch mit kleinen Kindern. Was wird denen da vorgelebt, ist doch klar. Da kann sich das Gehirn auch nicht normal entwickeln. Das ist einfach so, das ist Fakt. Ja.
In der Tat sogar fatal, insbesondere dieses schnelle Wegschieben von Inhalten, viel zu viel Eindrücke in viel zu kurzer Zeit.
Ja, und nicht nur bei Kindern.
So, da sind wir schon beim Thema, ne? Ja. Was wir hier noch ergänzen können, weil das ist mein tatsächlich persönlicher, alltäglicher Eindruck, dass ADHS bei weitem nicht ein Problem von Kindern und Jugendlichen ist, sondern weit verbreitet auch bei Erwachsenen.
Absolut, ja. Und die Erwachsenen, die wissen es ja häufig nicht. Also ich erlebe das immer so, oder immer, ich erlebe das oft so, dass, also meistens kommen ja die Mütter mit den Kindern in die Praxis oder von mir ist auch nur eine Frau in die Praxis und erzählt dann aber so in der zweiten, dritten Sitzung dann auch mal über ihren Mann oder über die Eltern, Schwiegereltern, wie auch immer. Und dann kommt ganz oft zutage, dass der Mann ja ihres Erachtens auch eventuell schon ein ADS-Problem hat oder hatte oder immer noch bestehend ist und der das ja vielleicht auch gar nicht weiß. Sie vermutet das ja nur. Und dann frage ich natürlich, ja, wie sind Sie denn darauf gekommen? Haben die Eltern ihres Mannes das zum Beispiel auch? Oder was macht der denn so im Alltag? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, und das ist dann so das, was ich ja auch so oft beobachte. Typischerweise sind diese Erwachsene mit ADS, die hatten das ja oft auch schon als Kind, das wurde halt nicht erkannt. So, die haben oft das Problem, zum Beispiel, sie fangen eine Sache an, machen sie aber nicht fertig, fangen eine neue Sache an, sind wieder ganz begeistert von der nächsten Sache und haben dann so eine Großbaustelle von 10 Sachen und nichts ist fertig gemacht. Oder das ganze Haus liegt voll mit Sachen, nichts wird irgendwie mehr an den Platz geräumt. Ja, so, das sind so Kleinigkeiten, die jetzt darauf hinweisen können, ne? Oder sind einfach völlig überfordert, auch mit Kleinigkeiten, auch Erwachsene, ne, die oft stolpern zum Beispiel oder irgendwelche Dinge umrennen, das gibt's schon auch. Ja, und oft sind die auch sehr sensibel, das wollte ich vorhin auch schon sagen, auch in puncto Kinder. Das sind ja, deswegen heißt dieser Titel ja auch verrückt normal, also aus der Norm gerückt. Die sind eben anders, aber sind okay, so wie sie anders sind. Man muss es halt nur zu nehmen wissen oder muss es auch erkennen können. Die brauchen auch als Erwachsene so eine Art Struktur. Die sind völlig aus dem Rad gedreht, wenn dann was anders ist, als sie es normalerweise tun. Das ist auch so was Typisches. Und dann, genau das wollte ich sagen, sind oft so sensibel, also haben auch oft Unverträglichkeiten, auch im Erwachsenenalter gegenüber, ja, ich sag mal so Sachen, Cola, so phosphathaltige Sachen oder Zusatzstoffe, Zucker. Aber genau das wird ja von ihrem Körper verlangt, das wollen sie ja immer wieder. Das heißt, sie verschlimmern das selbstständig, ohne zu wissen, dass es das Ganze verschlimmert. Ja, also eigentlich so ein Hamsterrad, und aus dem Hamsterrad kommen sie oft nicht allein raus. Und natürlich sind es auch wieder Erwachsene, die entweder gar nicht nach den Mikronährstoffen gucken oder nie geguckt haben und auch um Gottes Willen keine nehmen wollen. Ich kann doch jetzt nicht noch was einnehmen, das schaffe ich doch gar nicht, da denke ich doch nicht dran und solche Sachen. Aber gerade die sollten, ganz wichtig, Omega-3-Fettsäuren nehmen, Zink nehmen, B6 zum Beispiel. Ja. Die leiden auch mitunter zum Beispiel an so einer Stoffwechselstörung, die nennt sich HPU. Hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört. Das sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen, ist aber oft vergesellschaftet mit ADS und macht auch tatsächlich ADS-ähnliche Symptome. Da muss man dann auch nochmal hingucken. Kann man auch relativ einfach feststellen, ob man das hat, und dann fehlen einem eben auch diese Mikronährstoffe. Das wollte ich jetzt auch noch sagen.
Und da gibt es auch keinen anderen Weg als einnehmen, weil der Körper scheidet es halt auch massiv aus.
Richtig, ja, da gibt es keinen anderen Weg, da gibt es keinen Plan B. Ja, man muss es nur erstmal erkennen, und es muss einen erstmal darauf hinweisen, dass es vielleicht da noch irgendwo schlummert. Ja. Ja, und diese Leute sollten natürlich auch, also wenn jetzt jemand im Erwachsenenalter ADS hat zum Beispiel und leidet dann noch, weil er vielleicht so einen Job hat, der ihn total fordert, ja, unter immensem Leistungsdruck und hat dann vielleicht zu Hause noch Stress und kommt natürlich vor lauter, wie man so schön sagt, nicht dazu, sich mal irgendwo zu bewegen oder was zum Ausgleich zu tun, ja, dann wird das Ganze natürlich immer schlimmer und dann leidet am Ende die ganze Familie darunter. Ja, das ist, ja, wenn diese Erwachsenen dann eben auch noch Kinder haben, die vielleicht das Gleiche haben, dann wird es natürlich umso schlimmer. Da muss man echt sich Hilfe holen. Das ist ganz wichtig.
Und ich glaube, das, was ich jetzt so alles gehört habe, der elementare Punkt ist so diese Erkenntnis erstmal, das so zu akzeptieren, dass es da ist und dass ich damit umgehen muss.
Ja, genau. Und es gar nicht als schlimm oder als sogar als Krankheit oder irgendwie sowas abstempeln lassen, ja. Also oft wird ja dann, vor Jahren war das ja schon so, da wurde dann getuschelt, ah, guck mal, der hat ja ADS und den will man ja auch nicht zu Hause zum Spielen haben. Ich meine, es ist keine Schwäche, es ist einfach eine andere Art, vielleicht zu fühlen oder zu denken oder zu leben. Da, man muss halt damit umgehen, und ich finde, man kann auch schon Kinder darauf, ja, schulen, in Anführungsstrichen, einfach zu sagen, dass jemand vielleicht anders ist, verrückt ist, und dass es nichts Schlimmes sein muss. Ja, einfach, man muss das Ganze anders angehen.
Vorsicht, ansteckende Gesundheit. Der Podcast für ein gesundes Leben von und mit Nathalie Baranauskas. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewertung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.